Bist du doch verrückt?
Das kannst du dir nicht ausdenken.
60 Minuten Volldampf.
Glanzparade.
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Und patsch, ist wieder Montag. Hier ist die Glanzparade. Ihre Lieblingssendung beim Powersender. Thomas Wagner ist wieder aufgetaucht, nachdem er den gestrigen Tag auf Flughäfen verbringen musste und deshalb nicht dabei sein konnte bei unserem Ausflug nach Heidenheim. Da gibt es gleich noch spektakuläre Bilder. Frank Buschmann liegt mit der Feuerwurst im Sauerstoffzelt und erholt sich. Timo Schmidtchen ist bestens erholt. Auch da, guten Abend.
Guten Abend.
Es war, du hast was verpasst. Ich würde dir gerne was anderes erzählen.
Das,
aber du hast was verpasst.
Das Schöne ist,
warte,
weißt du,
guck mal, guck mal, guck mal, kann man sehen? Ich habe das Bändchen noch dran. Das ist ein Versäumnis. Aber ich bin noch nicht an der Schere vorbeigekommen heute.
Kennt ihr das immer, wenn man früher so, waren die Jungs irgendwo auf Tour und dann hast du immer gehofft, die melden sich am nächsten Morgen. Ja. Ah ja, es war zwar ganz nett, aber nichts Besonderes. Ja. Und du denkst, puh. Nichts verpasst.
Du hast
und
was verpasst.
Und ich gucke nur in strahlende Gesichter. Ja. Timo schämt sich fast, mir die Einzelheiten zu erzählen. Und ganz ehrlich, damit das nur noch mal klar ist, ich sollte um 18.10 Uhr landen.
Ja.
Ich hätte es zur zweiten Halbzeit geschafft.
Ja.
Ich hatte meinen Leihwagen um 20.50 Uhr. Und da haben dann meine Freunde Wolf Fuß, die Heiligkeit Frank Buschmann und mein Säulenchef gesagt, Junge, tu dir das bitte nicht an und komm hier nicht noch für ein Stündchen hingefahren.
Das war eigentlich die Szene, die mir gestern mit am besten gefallen hat, als ein Fan auf Buschi zugekommen ist und gesagt hat, ah, eure Heiligkeit ist auch seine
Wahnsinn.
Heiligkeit. Seine Heiligkeit ist auch da. Und Buschi hat gesagt, ja, stimmt, ich bin da.
Wahnsinn.
Haben wir was? Haben wir was?
Ja, wir hätten ein kleines Recap dazu.
Dann los.
Jederzeit.
Auf der Schwäbischen Eisenbahn gibt's gar viele Haltstationen, Stuttgart, Ulm und Biberach, Neckarbeire, Dullesbach. Happy Birthday to you.
Da kannst du ja ein Pferd noch mit ins Auto holen hier, ey.
Aber wenig Platz und da müssen wir helfen. Also auf geht's.
Es war um 1780 und es war irgendwie.
Eure Heiligkeit, alles gut?
Heidenheim ist gesegnet.
Feuer! Feuer!
Schön, dass ihr nach Heidenheim kommt.
Wir haben übrigens gegen, so viel zu bieten hat. Mit langer Tradition seit 1846.
Und das waren nur die Bilder, die man auch zeigen konnte.
Herrlich.
Wirklich ein herrliches Bild. Sehr ernst. Ich guck so ein bisschen ernst. Aus Gründen.
Den so Ketchup-Fleck?
Nee, der kam dann danach.
Mann, oh Mann. Mehr als eine Träne im Knopfloch.
Oder?
Wahnsinn, so schön.
Das alles hätte dir gehören können, lieber Thomas. Wir haben, das gehört zur Wahrheit schon auch dazu, ein wirklich unspektakuläres und sehr schwaches Fußballspiel gesehen.
Sehr schwach. Ich habe es dann noch so ein bisschen in der Zusammenfassung.
Also zusammengefasst, glaube ich, sieht sich das ganz gut.
Ja.
Jetzt über 90 Minuten hatte es gewisse Längen.
Okay. Kickernote 3,5 bekommen.
Das Spiel.
Ja.
Aufgehübscht durch Wolf und Buschi auf der Tribüne.
Stand unten in der Bruchteilung. Ja. Der Spielfilm. Starke Mainzer verpassten die Vorentscheidung vor der Pause. Nach dem Spiel kam Heidenheim mit Unterstützung der Glanzparade zu einem verdienten Ausgleich.
Bester Mann auf dem Platz, der Schiedsrichter.
Ja, ja. Wurde auch so bewertet.
Ja. Wir waren in der Schiedsrichterkabine noch. Bei Svenja Blonski. Ne? Ja. Genau.
Sascha guter Thielert. Mann.
Sehr guter Mann. Ja. Guter Typ auch, beide.
Thielert hat letztes Mal Jubiläum gefeiert, irgendwie
300. Ja, genau. Das war sein 301.
Wolf erzählt das jetzt so, als wäre das ganz normal. Also für mich war das gestern wie in eine Kathedrale zu gehen, ne? In die Schiedsrichterkabine. Also ich bin jetzt kein Fan von Schiedsrichtern. Also ich hatte nie Poster von Schiedsrichtern.
Schiedsrichter-Ultra.
Es gibt ja Ultras
ja, natürlich.
In diese Richtung.
Natürlich.
Aber das war ein schöner Moment, da das mal aufzusaugen. Es war
klar,
sehr, sehr
das
schön.
Ist ja in diesen engen Stadien geht das ja auch, ne? Dass du noch mal ein bisschen was erlebst. Und Heidenheim, muss man ja sagen, das Stadion thront über der Stadt.
Ja.
Es gibt ja durchaus Stadionneubauten, die haben eher so den Charme eines großen Musikmarktes in einem Industriegebiet auf einem leeren Parkplatz. Ne?
Ja, nein, es war eine so tolle, so herzliche, so schöne Atmosphäre für uns alle. Also man hat uns in besonderem Maße willkommen geheißen. Wir waren ja noch Teil des Vorprogramms dann auch.
Hat man ja gerade eben
hat,
auch noch.
Ne? Ja, hat man noch mal gesehen. Also das ist auch, glaube ich, maximal ungewöhnlich. Und die Leute
ganz toll.
Haben uns mit offenen Armen empfangen.
Viele haben natürlich nach dir gefragt. Also es war einfach
so,
wo ist Wagner?
Habe ich auch tatsächlich viele Posts bekommen. Da haben sich Leute echt Sorgen gemacht.
Natürlich.
Ja. Ja, aber wenn natürlich was passiert wäre, hätten wir es sofort gesagt.
Na klar. Aber ihr habt ja gesagt, ich soll nicht mehr kommen, weil das macht keinen Sinn, für 2 Stunden dann noch mich in der Gefahr aussetzen. Aber
ja, nein, ich meine, wenn du mal, weil wann hast du das Auto gehabt? Hast du
10 vor 9.
10 vor 9. Also wenn du um 9 im Auto sitzt, bist du um 21:15 da, da hättest du doch noch kommen können.
Ja, das ist ja so fantastisch mit dem Kiosk da.
Ja.
Also wir waren ja alle schon in recht vielen Stadien, ihr in 417 mehr als ich.
Ja.
Aber du kommst da rein und hast diesen Kiosk da, das ist wirklich sehr, sehr.
Weißt du, was ich glaube, was wirklich so das Besondere ist? Ich war ja auch Frank Schmidt, ich habe ja mal erzählt, dass ich den schon ganz lange kenne.
Ja.
Und immer wenn ich da war, hat der vorm Spiel kurz geschrieben: Ja, komm in die Trainerkabine, Käffchen gemacht und sowas. Das schaffen die wirklich beeindruckend, weil das macht die auch was mit dir, wenn du so einen Erfolg hast. Jetzt kratzen die halt an Europa.
Ja.
Und die sind aber eigentlich immer noch so, wie sie immer waren.
Ja.
Und das ist eigentlich das Größte, was du machen kannst.
Und haben gestern nach dem Spiel den Klassenerhalt gefeiert.
Richtig.
Erstmal. Und dann mal gucken, was die noch für Schritte tun.
Was geht im Schneckenrennen nach Europa, ne?
Ja, das ist wirklich ein Schneckenrennen. Wird auch noch Thema sein. Jetzt müssen wir zunächst zur Aktualität zurückkehren. Nenad Bjelica ist nicht mehr Trainer von Union Berlin. Es war eigentlich klar, dass es im Sommerschluss ist. Es war nicht offiziell, aber es war ein offenes Geheimnis. Jetzt nach der Niederlage gestern gegen Bochum, das war eine harte Niederlage, eine schwere Niederlage, trennt man sich von einem Trainer, der bei Union nie richtig warm geworden ist, dem die Schuhe von Urs Fischer insgesamt zu groß waren und er schien so ein bisschen wie ein Fremdkörper in dem Ensemble. Also wir waren vor 2 Wochen auch mit dem Topspiel da, da hat der Thielert sein 300. gewunken. Du hast nicht das Gefühl, was du bei Urs Fischer hattest, dass da eine Einheit auf dem Platz steht.
Oder
dass Trainer und Mannschaft eine Einheit bilden. Möglicherweise sogar Trainer und Trainerteam, weil die Co-Trainer übernehmen ja jetzt, auch Co-Trainerin.
Aber Wolfi,
letzte Patrone.
Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich sehe das genauso wie du, dass er da nie richtig angekommen ist in dem Verein. Das ist aber auch, glaube ich, ganz schwer nach einem dermaßen Sympathieträger wie Urs Fischer, aber du sagst, die Schuhe waren zu groß. Das sehe ich ein ganz kleines bisschen differenzierter.
Ja, ja. Also
Urs Fischer hat ja über 5 Jahre überragende Arbeit geleistet.
Ja.
Mit einem Spielstil, der, sind wir ganz ehrlich, nicht wahnsinnig attraktiv war, aber sehr effektiv, Chancen genutzt, gut defensiv gespielt. Und dann ist Urs Fischer ja sehr schlecht in die Saison reingekommen.
Ja.
Und punktemäßig hat Bjelica das schon einigermaßen stabilisiert.
Ja.
Er hat die Spiele gewonnen, die er gewonnen musste. Das war jetzt am Wochenende das erste Mal, dass sie gegen den direkten Konkurrenten zu Hause verloren haben.
Ja.
Aber auch die Aktionen mit Sané, die Sperre, das hat alles ein bisschen dazu geführt. Und ich habe das Gefühl, dass Union erwartet hat, dass sie sich schneller retten und dass sie vielleicht attraktiveren Fußball spielen. Nur da muss ich dann auch an Union einmal mal fragen, an die Vereinsspitze, wenn du jemanden wie Urs Fischer hattest, ja, die Mannschaft war darauf ausgelegt. Ja. Und du nimmst Bielitzer, der ja auf all seinen Stationen durchaus Erfolge hat, ja, aber mit einem ganz pragmatischen Stil, ja, dann finde ich, kannst du spielerisch nicht viel mehr erwarten.
Nö, jetzt spielerisch hätte ich hätte mehr Homogenität erwartet.
Das
so
kann,
in allen Gewerken. Also, ja, dass Union andere Probleme hat als auf der Trainerposition, ja, ich glaube, das ist unstrittig, da ja sind wir uns ja auch einig. Also sie haben zum ersten Mal, auch was die Transferpolitik betrifft, einfach ihren Pfad verlassen und wurden so ein Stück weit auch vom eigenen Erfolg überrollt.
Genau.
Und dann spielst du Champions League und hast gleichzeitig Abstiegsthemen, die du eigentlich gar nicht so richtig wahrhaben willst und vor allen Dingen hast du nicht die Mannschaft für Abstiegskampf. Also das war vor, wenn es im ersten Jahr passiert wäre, nach dem Wiederaufstieg, ne? Du sagst, na klar, also so ist es halt. Willkommen in der Bundesliga. Es ist erstmal 2-3 Jahre Klassenkampf. Aber die haben ja 3-4 Stufen auf einmal genommen in den letzten Jahren. Und es ging immer, immer ein weiter und immer ein hoch. Und dass sie jetzt mit Abstiegskampf zu tun haben, muss ich ja sagen. Also es ist eigentlich ein Wunder, dass sie jetzt erst mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Es geht jetzt darum, diese Saison irgendwie über die Ziellinie zu retten, Erstligist zu bleiben. Und das wird schwer genug. Die sind am Wochenende in Köln. Da können sie es ziehen. Mit einem Spiel hältst du die Klasse und dann ist der Haken dran. Also zumindest mal den direkten. Ja. Und dann...
Ich glaube, du musst aber jetzt auch so ein bisschen aufpassen. Was machst du jetzt in Zukunft mit der Kaderhygiene? Ne? Du hast Leute verpflichtet mit Gosens, mit Volland, mit Bonucci. Das ist nicht gut gegangen. Auf der anderen Seite finde ich das sogar gut, weil hätten sie nichts geholt, dann hätten alle gesagt, ja, ihr müsst euch doch für die...
Das ist ja klar. Das ist jetzt wirklich völlig vorwurfsfrei. Also ja, die müssen natürlich für die Champions League, das wird auch der VfB Stuttgart im kommenden Jahr merken, ja, du musst halt für die Champions League dann auch verpflichten. Also du musst halt auch für den dritten großen, attraktiven Wettbewerb musst du halt Leute verpflichten.
Aber das ist ein Problem, wenn es dann nicht läuft, weil dann sitzt die alte Truppe da, die genau in die Champions League gekommen ist, genau, und denkt, sag mal, der Volland, da habe ich aber letzten Gehaltsstreifen gesehen, ja, und der Bonucci und wir sind dafür. Das, also ich will jetzt gar nicht sagen, ich habe auch nicht gehört aus der Kabine, dass da gar nichts mehr geht, ja, aber ich glaube, die haben lange, wie du gesagt hast, naja, wir spielen immer noch Champions League, das wird schon reichen, die Klasse zu halten.
Genau.
Dann waren sie 9 Punkte unter Bielitz schon wieder weg.
Ja.
Jetzt sind sie wieder so langsam reingeschlittert.
Ja, so treibsandartig.
Ganz genau.
Ja.
Und dann hieß es schon diese Woche, haben die Kollegen vom Kicker schon geschrieben, es geht auf gar keinen Fall nach der Saison weiter mit ihm. Vielleicht hat das auch noch mal ein bisschen Einfluss. Und was man negativ sagen muss, so eine erste Hälfte darfst du in so einem Spiel niemals spielen wie gestern.
Ja.
Das einzig Positive aus Union-Sicht, es scheint noch nicht so verloren zu sein im Verein und in der Kabine, weil sonst spielst du nicht so eine zweite Hälfte.
Ja. Also du musstest Angst haben, erste Hälfte, dass sie komplett aus der Kurve fliegen.
Ganz genau.
Ne? Also zumal auch im eigenen Stadion, wo Union ja immer noch mal besonders ist, weil sie einfach einer mehr sind mit den Leuten außenrum, mit dem Publikum außenrum. Das wird spannend. Haben wir Reaktionen im Netz dazu?
Naja, also ich bin jetzt eh gespannt, wie du zum Fuß der Woche noch kommen willst, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier.
Den Fuß der Woche mache ich kurz vor der Werbung, weil das ist einfach keine Überraschung. Flanellmotte.
Da gibt es viele Glückwünsche für den SSV Ulm. Die Spatzen sind wieder da, nach 23 Jahren.
Ja. Wir haben ja schon eine Vorbesichtigung gemacht am Ulmer Hauptbahnhof.
Genau.
Ja,
genau.
Nächstes Jahr darf ich vielleicht mit dann.
Ja, gucken wir mal, ob du es schaffst. Ne?
Ja, genau. Titelkampf in Österreich. Sturm Graz löst RB Salzburg ab wahrscheinlich. Ne?
Nochmal?
Ja. Titelkampf in Österreich, weil Rapid gestern gewonnen hat gegen Salzburg, wird Graz wohl Meister.
Wann gibt es die Glanzparade live, also mit Publikum? Im Oktober.
Oh.
Aber wir werden das noch alles en Detail mitteilen. Aber im Oktober gehen wir auf die Bühne. Deutscher Meister wird Rapid Wien, schreibt einer. Wo ist die Heiligkeit? Ja, die Heiligkeit liegt im Sauerstoffzelt und lässt sich Gurken aufs Gesicht legen.
Hat auch verdient.
Ja.
Danke für das Foto gestern. Wie viele Fotos habt ihr gemacht?
Es ist schwer zu sagen. Wie viel
16.000?
Ja.
15.000?
Ja. Speicherkarte?
Ja. Es waren viele. Und um den Druck zu nehmen von allen Beteiligten, Fuß der Woche.
Der Fuß der Woche.
Keine Überraschung. Der erste Fußballclub Heidenheim von 1846. Andächtiges Schweigen. Gehört sich so.
Schnatti war kurz davor, müssen wir an der Stelle noch sagen.
war kurz auch vorher.
Wovor? Fuß der Woche zu werden.
Ja.
Marc also, Schnatterer hat uns ja ein Bankett da hingelegt. Ja.
Alle Türen geöffnet.
Das ist der König von Heidenheim.
Access all areas, ja. Also es ist so, wie wenn du in Köln unterwegs bist. Also wirklich über Menschenteppiche geht da drüber.
Wir werden umgeleitet.
Nein, wir haben ja überlegt, es ist also Schnatti jetzt zum Fuß der Woche zu machen, das hätte schon auch gepasst, aber es war halt einfach das Gesamterlebnis, dass der 1. FC Heidenheim mit Marc Schnatterer uns ermöglicht hat. Und es war ein toller Betriebsausflug, an dem fast alle dieser Sendung teilgenommen.
Ich kann übrigens auch sagen, wir treffen uns immer um 17 Uhr zur ausführlichen Redaktionsbesprechung. Ja. Da lag eine solche Glückseligkeit einfach im Raum.
Ja. Auch wirklich, Timo, heute als wir zurückgefahren sind, Timo hat geweint.
Ja.
Also und als wir da los mussten, hat er geweint.
Und man muss auch ganz ehrlich sagen, ne, in der Brasserie habt ihr heute Morgen noch schön gefrühstückt. Ja. Frank Buschmann
Was würdest du sagen, wer war der Erste beim Frühstück und wer war der Letzte?
Ganz klar war der erste Buschi.
Ja.
Ja, das ist dann in dem Alter so irgendwann auch, ne? Da komme ich jetzt langsam auch hin. Und der letzte war natürlich der Säulenchef. Ja. Ganz, ganz sicher. Kam mit diesem Schlafzimmerblick, den ich eh an ihm so liebe, kam er dann da runter. Und dann kam wahrscheinlich schon die erste sehr nette Serviererin. Darf ich Ihnen was bringen? Und dann hat er gesagt, ich hätte gerne ein pochiertes Ei.
sie kam und hat gefragt, dürfte ich Sie um Ihre Zimmernummer bringen?
Ja, klar. Aber Buschi habe ich auch, also Buschi ist ja schon jemand, der ist sehr anspruchsvoll. Ja. Der wirkt da auch sehr rundherum glücklich und glückselig.
Er war total selig.
Ja. Und wie gesagt, das werden wir noch lange anhören müssen. Ich war leider nicht dabei. Ich schäme mich auch ein bisschen.
Es waren fast alle dabei.
Ja,
okay. Wir standen noch bis viertel vor am Kiosk und haben noch Weisheiten ausgetauscht.
Ja.
Und haben uns dann in unsere
Gemächer.
Ein Herr kam auf mich zu, hat mich angezwinkert und hat gesagt, ich weiß ganz genau, was du hier machst. Okay, Entschuldigung, was denn? Du bist der Security-Mann von den beiden. Also, der dachte, die beiden kommen mit Schutz ins Stadion.
Ja, du hast uns geschützt. Ich meine, du hast auftrainiert, das sieht jeder, der sich damit beschäftigt.
Das ist ja so, im Fernsehen sieht das nach weniger aus dann. Ja. Das ist eigentlich viel. So, Fußball.
Worüber wollen wir noch reden?
Feier? Trainersuche?
Oh, wenn wir schon bei Trainern sind. Wer wird's jetzt?
Ich
kann nicht. Das habe ich schon gesagt.
Ich hab
Timo,
ja
wir haben im Zug drüber geredet.
Die Kollegen.
Von uns
die Kollegen
drei, es waren ja fast alle dabei.
Die Kollegen
von uns drei macht's keiner. Was mit dir?
Nee, ich und die Bayern, das würde nicht funktionieren. Auch nicht auf der Pressestelle.
Ja.
Aber die Kollegen der Bild-Zeitung haben ja 23 Kandidaten aufgeführt, die es noch gibt.
Ja.
Ich habe jetzt interessanterweise aus drei Quellen gehört, dass aufgrund der RB-Vergangenheit sogar der ehemalige RB-Trainer aus Salzburg, Matthias Jeißle, im Gespräch sein soll noch.
Ja, aber der ist doch beim Scheich.
Ja, klar. Der kriegt aber die Taschen.
Ja, gut, aber der hat sich jetzt ein bisschen Taschen. Die Taschen sind gut gefüllt.
Das reicht jetzt für die nächsten vier Generationen.
Es werden ja viele Namen.
Ja.
Ich muss nur sagen, ich finde es dann irgendwie am Ende auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, von Max Eberl schon kurios, dass er jetzt so sagt, ja, da werden ja so viele Nebenschauplätze jetzt aufgemacht. Ich finde, das haben sich die Bayern auch ein bisschen selbst zuzuschreiben. Also früher ist das Ganze geräuschloser abgelaufen. Und dass wenn jetzt zum Beispiel Roger Schmidt sagt, ne, wird gefragt, ich bleibe bei Benfica, dann steht natürlich in der Zeitung
Absage, nächste Absage.
Nächste Absage, klar, ne?
Lopetegui.
Aber die unterschreiben ja alle so schnell, der bei West Ham, dann irgendwie De Zerbi in Brighton.
Ja.
Also so schnell können die ja gar nicht gucken, wie da die vermeintlichen Absagen kommen. Das ist natürlich eigentlich ungewöhnlich, weil der Job bei den Bayern für jeden Trainer natürlich immer noch eigentlich was Besonderes sein sollte.
Das ist auch nicht Bayern-typisch. Ne?
Nee, also gar nicht.
Wie Lothar würde sagen, es ist nicht Bayern-like.
Ja, überhaupt nicht. Und der neue Trainer muss auf jeden Fall damit leben, dass er ganz klar als eine, es sei denn Guardiola, habe ich heute gelesen, wenn sie den jetzt kriegen würden, wahrscheinlich, da würden alle sagen.
Wer hat denn geschrieben, wenn es jetzt nicht Zidane ist, dann haben die Bayern ganz verloren.
Ja, irgendeiner hat gesagt, das ist die einzige Möglichkeit noch.
War Didi Hamann? Ich weiß es nicht.
Weiß es auch nicht. Und überleg dir mal, stell dir mal vor, Thomas Tuchel gewinnt auch noch die Champions League.
Ja.
Da hast du aber ein Erbe anzutreten, mein lieber Herr Gesangverein.
Aber Pep hat ja schon über sein Management
mitteilen
an Sky
lassen.
Mitteilen lassen, dass das nichts wird.
Absage Guardiola.
Ja. Nummer 8.
Große Headline rausmachen.
Jetzt sind wir 22 sind schon weg.
Wahnsinn.
Heiße Spur, Erik ten Hag. Manchester United mit Bayern Vergangenheit, zumindest in der zweiten Mannschaft, hochgeschätzt.
Aber jetzt bist du natürlich bei dem, wenn ich den auf den Namen nur kurz eingehen kann, ja. Erik ten Hag hat ja bei Manchester United im ersten Jahr ging so, das ist ja keine gute Saison von Manchester United.
Nein, das stimmt. Ne?
Und dann wirst du plötzlich von Manchester United, einem taumelnden Riesen, zu den Bayern transferiert. Puh.
Einem Champions-League-Halbfinalisten.
Ja.
Ja.
Der aber die Bayern dann auch für die Zukunft neu aufstellen soll.
Ja. Tausch mit Tuchel wäre das dann. Der wird ja
genießt,
bei United.
Genießt hohe Wertschätzung. Das ist, ich weiß es nicht, es ist so ein unwürdiges Thema. Eigentlich für die Größe dieses Clubs ist es wahrhaftig ein unwürdiges Thema. Das ist denen auch, so ist mein Eindruck, völlig aus den Händen geglitten. Ja. Weil sie auch überrascht sind, wer alles wegläuft, wenn nur die Anfrage kommt.
Und das war ja früher nicht so.
Das war früher
wenn die
nicht
Bayern
so,
gesagt haben, ich will den und den Trainer, dann hat es in 9 von 10 Fällen geklappt. Und wenn es der nicht war, dann war auf jeden Fall die Lösung 1B
da. Du sagst es eigentlich genau richtig. Also früher wurden auch verschiedene Trainer kontaktiert. Ja. Es wurde nur nicht in der Öffentlichkeit so stark diskutiert.
Ja. Und Sie sprechen momentan,
heute ist diese Suche ja total öffentlich, bitte.
Und Sie sprechen auch nicht in einer Gemeinsamkeit,
nein,
die Leute in der oberen Etage. Ne? Also du hast dann, vergangenen Dienstag war das dann ja so, dass Herr Heiner das gesagt hat in der Mixzone, Herr Dresen das und Max Eberl muss sich dann vorne wieder rechtfertigen, sagt ein bisschen was anderes natürlich, aber es ist kein Kommunikationsstrang, der eindeutig ist.
Ja, und dann
keine
hast du immer noch die
Stimme
vom Tegernsee, die ja auch noch da sich einschaltet. Guck mal früher, zum Beispiel, das werden die Jüngeren gar nicht mehr wissen, Ottmar Hitzfeld oder Otto Rehhagel, die hatten sich in der Bundesliga, waren die gestellt, waren Konkurrenztrainer bei Werder oder bei Dortmund und dann haben die Bayern irgendwann gesagt, hey, wir wollen euch.
Ja.
Und dann war klar, die gehen.
Ja,
so, das haben sie mit Alonso versucht.
Ja.
Das war alte Bayern-Schule. Ja. Das hat nicht funktioniert.
Ja.
So, und das wundert mich eigentlich, weil wenn Uli Hoeneß sagt, uns war es allen klar, weil der so charakterstark ist, ne, dann frage ich mich, hätte er dann einen charakterschwachen Trainer gehabt, wenn Alonso doch zugesagt hätte? Ja. Warum habe ich dann keine Alternative? Das ist die Frage.
Ja, klar. Also die sind halt einfach davon ausgegangen, dass es klappt.
Ganz genau.
Also einer von den Top 3 macht's.
Und Max Eberl sagt dann, ja, da geht manchmal eine Tür zu, dann ist man enttäuscht, da geht eine andere wieder auf, sehr kryptisch.
Und Max Eberl, ganz im Ernst, muss ja auch in einem Trainermarkt forschen, in dem er vorher noch nie geforscht hat und noch nie geguckt hat.
Ja.
Also der hat ja immer so die Perlen aus der Schweiz oder so. Also musst du ja so ein bisschen unter dem Radar gucken, wo sind die großen Talente. Jetzt mit Talent brauchst du in München nicht zu kommen. Du brauchst einen fertigen, gestellten Übungsleiter, der da das Regiment übernimmt und auch ein bisschen was wegfängt.
Und hätte er jetzt jemanden aus der Schweiz oder Österreich verpflichtet, wie damals Lucien Favre, den kannte man zwar, aber da hatte keiner mit gerechnet in Gladbach, dann hätte er das ja präsentieren können. Wir wollen einfach den Umbruch, wir machen das jetzt die nächsten 2 Jahre. So, aber jetzt, wer soll denn jetzt noch kommen, den er als Rohdiamant irgendwie vorstellen kann, nachdem halb Europa abgesagt hat?
Ja. Naja, aber du kommst da ja hin zu den Bayern und qua der Geschichte sagst du, okay, wenn die Richtung Alonso wollen, dann wird das wohl möglich klappen. Also du musst dann ja auch schauen, also der ist ja auch überrascht davon.
Aber
also,
deshalb haben wir ja letztes Mal schon mal gesagt, die Bayern sind insgesamt in einem Transformationsprozess. Das, was über 30, 40 Jahre gereicht hat, hallo, hier FC Bayern, ja bitte, ich leg mich hin, wann kommst du? Ne? Das ist im Moment nicht mehr
vielleicht
so.
Vielleicht ist es das, ne? Die alte Ordnung gibt's nicht mehr.
Ganz
also
genau.
Gibt's in der Liga nicht mehr, es ist nicht automatisch Bayern vor Dortmund. Da hat sich Leverkusen jetzt mit reingeschoben, da ist jetzt Leipzig dabei, da ist Dortmund immer noch dabei,
Stuttgart,
es ist nicht mehr automatisch so, Bayern auf der 1, Dortmund auf der 2 und wenn die Bayern den Finger heben für irgendeinen Spieler oder Trainer aus der Bundesliga, kommen sie zuhauf.
Ganz genau. Und deshalb wäre die Frage gewesen, das hast du ja vor 2 Wochen gesagt, neben vielen anderen Sachen, die du gesagt hast. Hast du ja richtigerweise gesagt, sie haben das vielleicht selber geahnt, dass sich was ändern muss und haben Julian Nagelsmann verpflichtet für 5 Jahre, weil sie gesagt haben, der soll das jetzt anstoßen. Ich glaube, er hat auch eigene Fehler gemacht, trotzdem hatten sie keine Geduld. Dann sollte es Thomas Tuchel, da haben sie auch keine Geduld gehabt. Ne?
Ich bin mir nicht sicher, ob die Bayern wirklich den Reformator wollen, den sie vorgeben zu brauchen.
Genau.
Also das klingt jetzt wahnsinnig kryptisch. Ich habe lange gefeilt an der Formulierung. Aber ich glaube, dass ich nicht so weit daneben liege.
Nee, glaube ich auch nicht.
Also sie müssen sich halt auf jemanden committen, der in der Lage ist, dieses Schiff auf Top-Level weiterzufahren und trotzdem Veränderungen herbeiführt. Aber dazu muss die Bayern-Spitze, und das ist insbesondere Uli Hoeneß, akzeptieren, dass es da dann nicht dieses Sendungsbewusstsein geben darf und diesen Öffentlichkeitsauftrag geben darf. Oder aber du sagst, mei, es ist halt so. Guck mal, wir stehen hier, klopfen ans Tor zum Champions-League-Finale. In der Bundesliga haben wir eine punktemäßig vernünftige Saison gespielt eigentlich. Leverkusen war jetzt einfach das Stück besser. Müssen wir halt auch mal so akzeptieren nach 11 Jahren. So kann man es ja auch sehen.
Ja klar, aber ich glaube, das können sie und vor allen Dingen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge können das nicht. Man könnte ja auch mal sagen, hey, du warst jetzt 11 Mal in Folge Meister, ist vielleicht auch für die Liga mal gut, wenn ein anderer mal Meister wird und bist international immer noch dabei. Aber das ist maximal ein Jahr erlaubt. Und jetzt muss es für die nächsten 10 Jahre, musste Meisterschale wieder an derselben da stehen. So ist, glaube ich, die Denke. Das ist ja auch in großen Clubs eigentlich richtig.
Ja.
Aber dann kannst du nicht vorgeben, wir machen hier mal was anders und reformieren mal. Ja. Genauso wie die Frage, was kommt nach Lewandowski? Die wurde immer weiter losgeschoben, ja, bis man irgendwann gar keinen Mittelstürmer hatte. Jetzt hat man Kane gekauft. Ja. Den hätten wir beide übrigens beim Scouten auch gefunden. Gestern nach diversen, ne, Gin Tonics in Heidenheim.
Wir haben keinen. Haben wir gar nicht gemacht.
Aber was Duschi 0,0.
Was glaubst du denn gegen deinen Lieblingsverein in der Champions League jetzt? Für die Bayern?
Gegen meinen Lieblingsverein. Aber Real Madrid ist ja so ein Beispiel, ne? Also, nein. Das geht die Scheiße schon wieder los.
Bist du Fan von Real Madrid?
Nein, ich bin ein Bewunderer der Idee, ja, von Real Madrid. Das stimmt. Das stimmt tatsächlich.
Guck mich doch nicht so verliebt an.
Ich gucke, weil ich mag dich einfach.
Das hat was mit Real zu tun.
Nee, es hat was mit dir zu tun.
Ah, okay.
Das würde hier den Rahmen sprengen. Nein, aber Real Madrid hat sich ja eigentlich über die Jahre nicht verändert. Die haben jetzt keinen großen Reformator unten an der Seitenlinie stehen, sondern haben einen da stehen, der sagt, gebt mir die Spieler, die ihr haben wollt, und ich versuche, das Optimum rauszuholen. Das ist ja Ancelotti. Mhm. Ansonsten funktioniert dieser Club ja auf eine ganz eigene Art und Weise. Und das kann ja theoretisch in München
genauso. Aber sie haben eins gemacht, das muss man schon sagen. Sie haben die Säulen Modric und Kroos, die immer noch spielen und immer noch Weltklasse. Ja. Aber sie haben zwei Junge geholt, die jetzt ablösen werden.
Natürlich. Also deshalb, aber das ist ja nicht Ancelotti. Das ist klare Vereinspolitik.
Das will ich damit sagen.
Wir sorgen vor, weil wir wissen, ja, Kroos kommt in die Jahre, Modric kommt in die Jahre.
Das ist intelligentes Scouting.
So ist es. Punkt. Also es ist intelligentes Verpflichten.
Genau.
Und letztlich muss Ancelotti mit dem Personal arbeiten, was dann kommt, und muss das Optimum rausholen. Das ist seine Aufgabe. Und alles andere regelt der Club. Und das wird von Personen geregelt, die in der Öffentlichkeit keine Rolle spielen. Der Nächste, der eine Rolle spielt bei Real Madrid, ist der Präsident.
Genau.
Und dann ist Ruhe. Und das kann man ja in München, kann man es ja auch so sagen. Wie gesagt, das letzte Wort hat immer noch Uli Hoeneß, weil er ist dieser Verein seit, weiß ich, 30, 35, 40 Jahren. Und deshalb ist doch klar, dass immer er seinen Segen geben muss und einen Daumen hebt oder Daumen senkt.
Dann muss er aber auch für die Fehler gerade stehen.
So ist es. Genau. Also das ist ja, das kann man ja
aber ganz sagen.
Du musst dich halt in irgendeiner Form musst du dich committen.
Aber was denkst du denn jetzt am Mittwoch? Also ich würde sagen, durch das 2-2, und Bernabeu ist natürlich schon sicher ein Vorteil, sage ich 60-40 Real. Ich traue den Bayern aber ohne weiteres zu, ins Finale einzuziehen.
Ja klar, das ist ein 50-50 Spiel. Die Bayern können überall gewinnen. Das ist ein Spiel, das sie nochmal in besonderem Maße stachelt. Real Madrid ist jetzt am vergangenen Wochenende spanischer Meister geworden. Sie werden, haben alle fit, wenn ich es richtig, wenn ich es richtig im Kopf habe. Bernabeu ist besonders. Wir haben viele Spiele im Bernabeu gesehen und wissen, was das Stadion für eine Wucht entfalten kann.
Könnt ihr uns auch mal einladen? Ich habe es nämlich noch nicht gesehen.
Ja, und Emilio Butragueño führt uns dann rund.
Ja, er führt uns. Ja, der hat mich mal übers Trainingsgelände geführt.
Seitdem bist du.
Weil der Bernabeu. Nein, das hat damit gar nichts zu tun. Aber das, ich weiß nicht, ob ihr es nicht verstehen wollt, ja, ob ihr es absichtlich missversteht. Ich glaube, das ist es.
So.
Also das ist halt ein Club, der ein Stück weit im Größenwahn lebt. Und das aber auch offen vor sich herträgt. Und so haben die doch letzte Woche hier auch gespielt. Also in dem Moment, wo sie das Tor brauchten, haben sie es gemacht. So, also es war so ein typisches Realspiel. 2-2, gewonnen, Tschüss.
Ich bin eher so Atletico.
Ich bin auch ein großer Bewunderer von Atletico Madrid.
Ja, klar.
Ja. Also das schließt sich jetzt für mich nicht aus.
Nee. Also ich bin fast schon Fan von Atletico Madrid, aber ich erkenne schon an, was du uns sagen möchtest. Timo, du hast gerade so gesagt. Haben wir Pause, oder?
Ich bin Fan von Verbraucherhinweisen. Aber
das sind die Überleitungen aus dem Handbuch. So, yes. Kurze Pause und danach Borussia Dortmund, Wagner der Woche. Wir spielen beide Spiele.
Hamburger Stadtderby, angeblich auch noch.
Hamburger Stadtderby. Was haben wir noch? Habe ich noch was vergessen? Wagner der Woche habe ich schon gesagt. Abstiegskampf, ganz wichtig. Ja. Boah, einiges vor. Kurze Pause, bis gleich.
Ausdenken.
60 Minuten Volldampf.
Glanzparade.
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze.
FC Heidenheim. Das ist ein Ohrwurm.
Das hast du die ganze Zeit gesungen.
Ja, das ist wie so ein Mantra.
Bevor das Mantra jetzt da ist, machen wir den Wagner der Woche. Bitte. Passt das?
Unbedingt.
Passt das, lieber Timo?
Der Wagner der Woche.
Also, das ist jetzt nicht so schwer in dieser Woche.
Ja.
Ich bin bekennender Marco Reus-Fan. Er ist für mich menschlich einer, der immer freundlich ist zu Fans, auch Handschlag zu Journalisten, das ist mal das Erste. Also gute Kinderstube. Zum Zweiten finde ich, ist eine absolute Legende von Borussia Dortmund. Er ist 12 Jahre seinem Verein treu geblieben. Er hat, glaube ich, die meisten 1-0-Treffer in der Geschichte erzielt. Das spricht ja auch dagegen, dass es immer heißt, er taucht ab. Also ein 1-0 ist schon was Wichtiges. Er hat für mich auch, also als er von Gladbach kam, habe ich gedacht, das wird einer der Top 5 Europaspieler.
Ja.
Weil der alles hat. Ja. Tempo, Ballmitnahme, Torgefährlichkeit. Ja. Er hat auch am Anfang 2012 ein gutes EM-Turnier gespielt. Er war 13 einer der treibenden Kräfte, dass Dortmund ins Finale kam.
Ja,
ja, und dann sagen natürlich alle, ja, zu wenig Titel. Das stimmt für einen Mann seiner Klasse. Ja. Er hatte ein Angebot von den Bayern, von Barcelona.
Ja.
Damals hat, glaube ich, Uli Hoeneß gesagt, er wollte bei uns eine Stammplatzgarantie. Naja, er hat auch über Louis van Gaal Sachen gesagt. Das kann man vielleicht auch mal ein bisschen abhaken. Er war im Pokalfinale gegen Leipzig, damals der überragende Mann. Das sollen sich bitte alle, die mal angucken auf YouTube, die das immer kritisieren. Und er hat 2018 zum Beispiel bei der WM war er der beste Feldspieler. Da sind wir bei einer Vorrunde ausgeschieden. Ja. Deshalb kann man vielleicht am Ende sagen, mit allen Anlagen einer der besten Fußballer, die es in Deutschland sicher gab. Aber Körper wahrscheinlich auf permanenten Höchstleistungen wie ein Lewandowski, der sich einfach nie verletzt, vielleicht dann doch nicht ausgelegt, das ist vielleicht die Tragik dabei. Und ich persönlich würde ihm wünschen, dass er auf dem Platz steht in Wembley und den Champions League Pot mit Dortmund gewinnt. Das wäre eine schöne Geschichte.
Schnitt.
Ja. Und dann?
Dann? USA, gehe ich mal von aus.
Kann man nicht hört nicht auf, ne?
Nee, genau, also das hat er ja bestätigt, dass er noch weitermachen will.
Genau. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten.
Ich kann mir nicht vorstellen, in Deutschland.
Ja,
nee, obwohl das manche wird, in Gladbach wird, sogar damit sogar ein bisschen kokettieren.
Ja, da aber reicht vielleicht
das Geld nicht.
Tut er sich den Gefallen.
Ja, immer schwierig, dann da nochmal hinzugehen.
Und macht nochmal ein paar Erfahrungen.
Ist in Miami mit Messi nochmal ein.
Ja, ganz ehrlich, ich finde auch, dass ich glaube, so ein Land wie Amerika, wo du dann noch nicht permanent unter Beobachtung steht, das bringt dich auch als Mensch weiter, glaube ich.
Also das ist keiner, der eine ehemalige Rubrik von uns bereichern würde.
Also da geht keinen Bock drauf.
Ist auch gut.
Ja.
Ist auch in Ordnung.
Sehr gut.
Also wirklich, in den USA noch 1-2 Jahre ausklingen lassen.
Ja.
Das war, das ist dem, was du gesagt hast, ist nicht viel hinzuzufügen. Also einer wahrscheinlich der begnadetsten, aber letztlich wahrscheinlich nicht mit dem Körper ausgestattet, um permanent Top-Level abzurufen. Und in ein paar Jahren wird man vielleicht sagen, er hat zu wenig Titel gewonnen. Das stimmt. Also für sein Talent hat er zu wenig Titel gewonnen. Aber wenn man die ganzen Verletzungsgeschichten, weißt du, was das, wie das war, als er nominiert wurde für die Nationalmannschaft, der musste ja dauernd absagen, weil er immer kurz vor der Nominierung
und 2014, oder kurz nach der 46. Minute gegen Armenien im letzten Spiel vorm Abflug. Wahnsinn.
Also, Also es hat schon auch was Tragisches, aber unterm Doppelstrich steht eine geile Karriere für einen.
Aber auch immer auch wieder so zurückzukommen nach Reha-Maßnahmen, schon nach schweren Verletzungen.
Ja.
Und vielleicht wiegt für den einen oder anderen dann 2 Pokale mit dem Heimatclub sogar mehr, als wenn du irgendwo hingehst, wo die Meisterschaft praktisch um Silbertablett serviert.
Frage ist, hätte sich Dortmund stärker engagieren müssen, um ihn noch zu halten?
Das war, glaube ich, letztes Jahr haben sie ja das schon gemacht.
Ja.
Ich denke, es ist jetzt, auch wie sie es gemacht haben, geräuschlos abgeräumt. Ich finde das völlig in Ordnung. Er kriegt nicht mehr die Spielanteile, die er sicherlich auch irgendwie qua seines Status immer irgendwie auch einfordern kann.
Ja.
Ich glaube, er geht selber auch damit gut um. Aber ich glaube, er möchte einfach nochmal kicken. Und das würde er in Dortmund wahrscheinlich immer nur noch maximal eine halbe Stunde machen, also wenn alle fit sind. Ich finde es völlig okay, wie man das gelöst hat.
Ja. Ja, stimmt.
Absolut.
Nächstes Thema, Timo.
Zaun, Hoeneß, Stuttgart.
Oh ja. Sebastian Hoeneß auf dem Zaun. Das war der Sebastian auf dem Zaun. Auch
an der Einstieg
geht erst zu den Fans, wenn wir was gewonnen haben. Jetzt haben sie was gewonnen. Nämlich das Spiel gegen die Bayern. Und
aus eigener Kraft die Champions League Qualifikation.
Aus eigener Kraft geht's nach all der Scheiße zurück in die Königsklasse. Ja. Auch bemerkenswert, auch die Ansagen von ihm, top.
Richtig gut.
Da oben auf dem Zaun, sich zurückgenommen, die Mannschaft in den Vordergrund gestellt. Es wird ein schwieriger Transfersommer für den VfB Stuttgart, weil es einerseits darum geht, die Zugpferde zu halten. Andererseits es natürlich gewisse wirtschaftliche Zwänge gibt nach wie vor in Stuttgart, die es erforderlich machen, auch Erlöse zu generieren. Gleichzeitig musst du die Mannschaft erweitern auf Champions-League-Niveau. Wir haben das Beispiel Union, wo das nicht so gut funktioniert hat.
Und der VfB hat ja selber auch einige Beispiele aus der Vergangenheit.
Genau so ist es. Und dann bin ich auch neugierig, wie der Schwabe reagiert dann in der kommenden Saison, ob der dann eine Wiederholung des Erfolges dieser Saison einfordert oder mit so viel Weitblick an die Sache rangeht und sagt, wenn wir nächstes Jahr Zehnter werden, ist eigentlich alles in Ordnung.
Auf der anderen Seite müssen wir auch mal sagen, nach der Scheiße in Anführungszeichen, die der VfB jetzt auch durchgemacht hat und wahrscheinlich auch die, die mit ihm fiebern, muss es dann auch mal erlaubt sein, nicht immer nur zu sagen, ja, ihr habt 2-7, habt ihr das nicht geschafft und jetzt habt ihr einen schweren Transfersommer. Jetzt muss man das einfach auch mal genießen.
Ja, ja,
also
klar.
Diese Saison ist
muss
so genieße, außergewöhnlich.
Muss genießen, ne? Sagen sie in Stuttgart, muss auch mal genießen.
Ja, ja, klar.
Ja, ja, klar, muss genießen.
Sind die alkoholischen Getränke eigentlich angekommen? Haben doch aus Stuttgart Getränke bekommen, Timo.
Angekommen.
Ja. Angekommen?
Ja, hast du aber für dich.
Die gehen erstmal durch den Schmidtchenzoll und dann kann ich gucken, was ich euch davon geben kann.
Okay, aber ich sage auf jeden Fall trotzdem vielen Dank.
Um die Leute abzuholen, ein sehr treuer Fan dieser Sendung hat ein Bouquet an Kaltgetränken für uns zusammengestellt.
Großer VfB-Fan.
Ja. Vielen Dank dafür.
Gut. Abstiegskampf.
Nächstes, Abstiegskampf.
Oh, jetzt wird hier aber abgearbeitet.
Ja, wir müssen Zeit abarbeiten. Ist knapp. Das ist ja nicht mehr viel. Ja. So, Abstiegskampf. Wir waren mit dem Topspiel am Wochenende in Köln. Es war einmal mehr sehr ernüchternd, weil es die Problematik dieser Saison in 90 Minuten auf den Punkt gebracht hat in Köln. Konkurrenzfähig, aber sie gewinnen ihre Spiele nicht. Das wäre möglich gewesen gegen Freiburg. Aber, zur Wahrheit gehört auch dazu, es gab jetzt nicht viele Megachancen. Es gab so 2-3. Da wünschte man sich eine Abschlussquote à la Modest. Die Erinnerungen an ihn sind noch warm. Den hat Köln im Moment nicht. Und dann spielt es halt 0-0 gegen Freiburg.
Aber ich habe heute Morgen so viele Hochrechnungen bekommen.
Naja, klar.
Also Relegationen haben die alle schon gebucht. Und ja. Selbst der ein oder andere redet von direkter Rettung.
Ja, ja klar. Es bleibt da unterm Strich bleibt es dabei. Der 1. FC Köln muss Spiele gewinnen. Ansonsten kannst du es drehen und wenden und rechnen. Und jetzt ist die Frist nochmal um eine Woche verlängert. Und sie haben am Wochenende Union Berlin zu Hause. Das Mainz spielt, das ist das Topspiel, hochinteressantes Topspiel. Mainz spielt zu Hause gegen Borussia Dortmund. Da kommt auch der 34. Spieltag der Vorsaison nochmal auf Wiedervorlage. Jetzt unabhängig davon, wie die Dortmunder bei Paris Saint-Germain in der Champions League abschneiden. Aber da wird sich der ein oder andere nochmal dran erinnern, an die Tränen und die Stille des 34. Spieltages. So dass die mit Sicherheit Vollgas geben in Mainz. Es wird kein einfaches Spiel für die Mainzer.
Mainz hat dann Wolfsburg am letzten Spieltag, die vielleicht dann sogar noch von Europa träumen dürfen.
Und der FC muss aus die Ostalb am letzten Spieltag. Nochmal, also die Rechnung sind mir ja bekannt, durchaus. Also vor dem Freiburg-Spiel haben sie gesagt, ja klar, vor dem Darmstadt-Spiel haben sie gesagt, war die Hochrechnung, wir müssen alle Heimspiele gewinnen. Sie haben weder alle Heimspiele gewonnen, noch haben sie die letzten 3 Spiele gewonnen, weil es sind nur noch 2 da. Und am Wochenende haben sie 0-0 gespielt. Das ist, irgendwann musst du halt, da fehlt auch der Punch einfach.
Weil du ja nicht davon ausgehen kannst, dass Union dann das letzte Spiel gegen Freiburg auch noch verliert. Das kann natürlich sein.
Nein, das kann natürlich
sein. Und dass Mainz keinen Punkt mehr holt. Ja. Aber wie du sagst, die Grundvoraussetzung ist erstmal deine Spiele zu gewinnen.
Ja, und Mainz hat am letzten Spieltag?
In Wolfsburg. Also das Mainzer Programm ist schon knackig.
Das ist knackig. Ja?
Aber ich finde auch, dass Mainz gestern erste Hälfte
völlig okay.
Waren dann teilweise sogar fast enttäuscht. Aber du gewinnst eben nicht einfach in Heidenheim. Das habe ich schon die ganze Zeit gesagt. Das, auch in all den Rechnungen genau von den FC-Fans.
Genau das gleiche Thema.
Ja.
Der Trainer feuert die an, es rückt alles wieder näher zusammen. Ja. Alles gut. Stimmung ist toll, spitze, besser geht's nicht. Aber am Ende des Tages geht's darum, im Abstiegskampf Spiele zu gewinnen.
Klar. Und da muss man zum Beispiel den VfL Bochum mal nennen. Da haben wir alle gesagt, boah, die sind im freien Fall.
Ja.
Und dann wechseln die den Trainer und dann ist da Heiko Butcher, der weiß, was da gefragt ist. Dann gewinnen die spektakulär gegen Hoffenheim.
Ja.
Und gestern, vor allen Dingen, das muss man ja auch mal bei einem Trainer dann hervorheben, weil, ich meine, über Heiko Butcher können wir jetzt wahrscheinlich noch nicht so viel sagen. Der hat Paslak wiederbelebt auf der rechten Seite. Ja. Und Wittek, der kommt einfach mal rein, der zieht letzte Woche auf und gestern einen Doppelpack.
Ja.
Klar, dann müssen sie hinten raus wieder zittern, aber Bochum jetzt mit richtig guten Karten.
Das ist ja egal. Also zittern ist ja egal. Die gewinnen die Spiele.
Ja, genau.
Das waren 6 Punkte von elementarer Wichtigkeit.
Genau.
Die musst du gewinnen. Wenn du die gewinnst, dann gehen auch Rechnungen auf. Mhm. Wenn du nur Rechnungen stellst, wird es schwer.
Ich habe ja vor ein paar Wochen hier gesagt, ich glaube 32 Punkte reichen für die Rettung. Das kann ich mir immer noch vorstellen.
Ja.
Auf der anderen Seite ist mit Gladbach auch noch eine Mannschaft da. Die habe ich am Samstag, ich war in Bremen.
Ja.
Fand, das war ein ordentlicher Auftritt. Das war ein gutes Bundesligaspiel.
Ja.
Am Anfang 20 Minuten merkst du, die ziehen auf. Und plötzlich wird natürlich Bremen auch stärker, die haben auch noch Ambitionen, das Publikum ist da. Und dann hast du so ein paar Spieler, da frage ich mich wirklich, ich finde Kone einen wunderbaren Fußballer.
Mhm.
Aber manchmal habe ich das Gefühl, der läuft da, der dribbelt da rum und denkt so, ist das jetzt hier Kick mit meinen Kumpels? Dann Elvedi, 45 plus 1. Elvedi ist ein internationaler, guter Verteidiger.
Mhm.
Dann haut er dem Scully den Ball auf die Kniescheibe, der verliert ihn, 1-1, knallt den Ball da nach vorne in der letzten Minute. Das gibt's doch gar nicht. Und dann das Theater mit Neuhaus. Also ich habe selten gehört, dass ein Trainer den Elfmeterschützen in der PK nachher so abgebaut hat, wie das Seoane gemacht hat. Es war nämlich im Stadion so, alle haben natürlich auf den Schiedsrichter geguckt. Und das war jetzt gar nicht so zu erkennen, dass Neuhaus sich den Ball geschnappt hat, weil das hat Seoane ja auch gesagt, das haben die Jungs dann noch gut geregelt. Ich habe Seoane beobachtet, der guckt gar nicht hin beim Elfmeter, dann ist der drin. Und dann sagt er in der PK, boah, das wäre richtig ungemütlich geworden für den Neuhaus, wenn er das nicht gemacht hätte. Er hätte ja auch sagen können, der kommt rein, dem liegt was an der Borussia, der hat das Selbstvertrauen gut gemacht. Ne? Also ich wage eine Prognose in der Konstellation, die beiden nächstes Jahr auf gar keinen Fall mehr zusammen bei Gladbach.
Mhm.
Aber der Punkt war sehr, sehr wichtig.
Richtig.
Ohne diesen Punkt hätten sie...
Mach nochmal, zeig nochmal bitte.
Wobei Gladbach hat auch ein gutes Torverhältnis, selbst mit 32.
Es gab noch nie einen Absteiger, der mit 55 Toren die gute Offensive hatte. Ja. Also.
Aber Gladbach hat 28 Punkte nach Führung verspielt. 28 Punkte. Das ist Wahnsinn. Die schießen ein Tor und fangen wahrscheinlich an zu denken, oh, jetzt wird es aber schwierig, das zu verteidigen. Und es fehlt so ein Typ, ich habe mit Rainer Bonner vorher gesprochen, hat gesagt, wir können uns keinen Antrich leisten. Ja, das glaube ich. Aber so einen kleinen Rasenmäher im defensiven Mittelfeld, der auch mal ein paar abmäht, das wäre schon, glaube ich, ganz gut.
Ja.
Was glaubst du denn? Was würdest du denn jetzt so sagen vom Gefühl her?
Bleibt so.
Bleibt so?
Ja. Also es geht zwischen Union und Mainz in die Relegation. Aber ich habe vor ein paar Wochen auch gesagt, dass es der FC sicher schafft.
Also sicher schaffen sie es jetzt nicht mehr.
Nee. Das muss man ehrlich sagen.
Aber wenn wir jetzt.
Obwohl das Restprogramm alle Möglichkeiten gelassen hätte. Also.
Ja.
Aber es ist in Köln auch eine Qualitätsfrage. Und das ist auch etwas, was man diesem Club und der Verein Spitze einfach vorwerfen muss, dass sie sehr blauäugig, sehr naiv, sehr gutgläubig in die Saison gegangen sind. Und wenn du am Ende weißt, dass Hector nicht mehr da, Skiri nicht mehr da, wenn du es noch ein bisschen weiter spannst, Özcan, Modest. Das sind einfach 4 Ausnahmespieler für den FC, die nicht adäquat ersetzt wurden in den letzten 2 Jahren.
Weißt du, was
das ist das eine, das kannst du nicht auffangen. Und gleicher Punkt haben wir hier auch schon mal besprochen. Die juristische Situation vom Kass hätte man, glaube ich, intern anders bewerten müssen. Keiner von uns weiß, wie angespannt die finanzielle Situation ist. Es gibt ja Armageddon-Szenarien in Köln. Und nichtsdestotrotz hätte man im Angesicht der Tatsache, dass es eine schwierige Saison wird und dass es sein kann, dass du 2 Transferperioden nicht verpflichten kannst, hätte man im vergangenen Sommer einfach anders Personal einkaufen müssen.
Was ich aber auch schwierig finde, ist, kannst du dich erinnern, als Borussia Dortmund eigentlich finanziell platt war?
Ja.
Da hat Aki Watzke, der ja auch vorher trotzdem im Präsidium saß, ja, das vergessen ja viele, hat aber dann irgendwann gesagt, der Verein ist eigentlich am Boden. Wir müssen jetzt hier 4-5 Jahre, also praktisch durch die sportliche Hölle auch gehen. Mhm. Ne? Das kann man ja mal sagen. Und in Köln war es ja, glaube ich, schon so, auch als der neue Vorstand angetreten ist, es sprechen viele, du hast gerade Armageddon gesagt, viele haben gesagt, die stehen kurz vor der Insolvenz. Ja. Dann, glaube ich, musst du aber auch als Präsidium sagen, pass auf, Leute, wir müssen die nächsten 3 Jahre überleben, wir können eigentlich nichts einkaufen. Ja. Und dann wurden sie vielleicht selber vom eigenen Erfolg überrascht unter, ja, Steffen Baumgart. Ja. Oh ja, und dieses Jahr lassen wir wieder 3 hinter uns. Und, ja, jetzt damit noch zu kommen, ist dann auch schwierig. Ja,
also das meine ich halt mit Naivität. Genau. Ne?
Ich glaube, dass es Aktien gibt, auch an den Vorgängern, auch an dem Potocznik-Urteil. Ja. Aber auch das hättest du sicherlich anders abräumen müssen. Und da bin ich bei dir, wenn deine einzigen Offensivhoffnungen Selke, Waldschmidt und Uth sind, die alle eine Verletzten-Historie haben, ja, dann ist es wirklich auch ein Stück weit naiv.
Ja, und jetzt ein Uth in guter Verfassung, in guter körperlicher Verfassung, in guter Form hilft, ja, dem FC. Gleiches gilt für Selke, gleiches gilt für Waldschmidt. Wir müssten mal die Spiele raussuchen, wo die drei wirklich gemeinsam auf dem Platz standen. Ja. Keine Handvoll Spiele, wo, ja, die drei zusammen auf dem Platz standen.
Und dann muss ich auch sagen, dann sagen immer alle bei Timo Schulz, vielleicht muss er mehr All-In gehen. Ja, aber so viele sind ja gar nicht mehr da.
Nein, was soll er denn machen? Ja. Also wen soll er denn noch reinschmeißen?
Ja. Und die Mannschaft hat ja trotzdem den Charakter nie verloren. Also das kann man hier ja wirklich nicht absprechen.
Genau, also, ja, die lassen ihr Herz auf dem Platz. Ja. Das war auch toll, wie das Kölner Publikum, wie sensibel das Kölner Publikum auf dieses 0-0 reagiert hat. Da gäbe es keinen, wir wollen euch kämpfen sehen. Also Darmstadt war desolat. Mhm. Da muss man ausklammern in dem Zusammenhang. Aber die haben am Samstag alles gegeben, alles. Und am Ende haben die Leute gemerkt, wir haben nicht mehr. Wir haben keinen Knipser, der nur eine Chance braucht. Weißt du, es hat Zeiten gegeben, da haben die aus dem Halbfeld dem Modest vorne die Bälle reingeschmissen. Der war mit der Fußspitze dran, drin, 1-0. Und auf einmal geht die Hose auf. Timo, im Moment geht gar nichts auf. Klemmt alles.
Was haben wir noch?
Steht alles so im Ablauf, schon zu Ende ist.
Zweite Liga, also wir begrüßen
Ahlenfelder-Ablauf.
Die halbe Gans, die war so im Magen. Also wir begrüßen den SSV Ulm.
Ja.
Wahrscheinlich marschiert Preußen Münster auch durch. Ja. Wahnsinn, Bundesliga-Gründungsmitglied. Ja. Und ja, einen Blick zurück auf Stadtderby.
Ja,
ich durfte sie am Freitagabend moderieren. Also es
fantastisch
war,
gemacht.
Vielen Dank, Timo. Ich muss sagen, die Atmosphäre, das war wirklich Champions League. Mhm. Also sowas Lautes, wie dieses Stadion gekocht hat, schon eine Stunde davor. Und es war natürlich ein paar bemerkenswertes, also ich denke, es war am Ende ein verdienter Sieg für den HSV und es war auch wichtig für die Rothosen-Seele.
Ja.
Weil ich glaube, wenn St. Pauli sich da noch gekrönt hätte, das wäre dann zu viel gewesen, ja, der letzten Jahre. Ja. Ja. Interessant natürlich die Szene vorne,
ja,
wo Steffen Baumgart halt auch zugibt, er hat sich das Hinspiel angeguckt und Irvine lief im Hinspiel, ich war da auch und da, ja, war das auch schon Thema.
Ja.
Also ich glaube, es ist eine bewusste Provokation vom FC St. Pauli, auf die der HSV mit einer bewussten Gegenprovokation antwortet.
Naja, das schien mir auch so. Also das, ja, war wie abgemacht.
Absolut.
Ne? Ja.
Aber dann kann man natürlich schon, die Frage ist, glaube ich, auch erlaubt, die der Kollege von der Bild Hamburg gestellt hat. Herr Hürzeler, warum schaffen das 35 andere Clubs, sich in der eigenen Hälfte warm zu machen? Ja. Also die Frage darf man dann schon stellen.
Hundertprozentig.
Ne?
Aber er hat es dann auch ganz gut genommen.
Ja, ja. Also ich glaube, die schätzen sich sogar gegenseitig. Die Schürzel und Baumgart, ja, was natürlich auch ein Ding war, das muss man ehrlich sagen, das Glatzeltor. Da habe ich es ja dann auch wieder mit dem VAR gesehen und das muss ich sagen, ich war ja immer ganz großer Befürworter des VAR, weil ich glaube, dass er trotzdem viele Fehlentscheidungen weggenommen hat. Aber da habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und Sören Gonter saß neben mir, der ja auch auf Zweitliganiveau Innenverteidiger gespielt. Der hat noch nicht mal das Bild gesehen, der sagt, das ist kein Foul.
Ja.
Also der sieht das, das würde für mich auch dafür sprechen, dass im Keller Ex-Profis sitzen. Und es dauert auch zu lange. Warum geht der nicht direkt raus? Mhm. Es ist doch klar, dass das, wenn die sagen, hey, das ist eine unsichere Lage, geh bitte mal raus. Guck's dir doch bitte wenigstens an.
Mhm.
Also, es war schon, muss sagen, eine schwere Fehlentscheidung. Oh ja, und am Ende denke ich, es hilft vor allen Dingen Steffen Baumgart und Jonas Bolt für ihre eigene Position im Club, für einen neuen Anlauf.
Also, du hast einen Haken dran am Aufstieg.
Für den FC St. Pauli? Oder im HSV? Also St. Pauli steigt auf und Kiel steigt auf?
Ja. Und dann?
Der HSV hat jetzt ein schweres Auswärtsspiel am Freitagabend in Paderborn. Wenn sie das gewinnen, kann natürlich sein, dass Kiel zu Hause den Aufstieg gegen Düsseldorf klar macht. Und dann heißt es am letzten Wochenende hoffen auf Magdeburg. Ich sag 20% noch Aufstiegshoffnung für den HSV. Ich bin gut vorbereitet, ne? Ich habe die Zahlen
wird,
dabei.
Es wird viel gerechnet. Es wird viel gerechnet. Dann, da merkst du, es geht auf die Zielgerade. Und das hat dann auch eine besondere Faszination. Also, das ist auch schön, das dann so mitzuerleben und zu begleiten.
Eins noch, weil wir ja wirklich davon sprechen, dass es wirklich eine unfassbare zweite Liga ist. Stellung für den FC kommt jetzt auch noch dazu.
Ja.
Klatzel hat es ja gesagt, das ist unfassbar. Das ist wahrscheinlich die außergewöhnlichste Zweitliga-Kulisse der Welt.
Ja,
und bei dem könnte ich mir sogar vorstellen, dass denen das sogar dazu bleibt, nochmal die Ausstiegsklausel verstreichen zu lassen.
Ja, ist gut. Aber noch ist nicht der Haken dran. Noch kann
kein Haken
drinbleiben, da wird gerechnet. Noch kann
es gibt theoretisch eine Relegation Köln gegen den HSV. Ist theoretisch das, immer noch möglich.
Ja, es ist viel möglich. Ja.
Es ist vieles möglich. Auch, dass dieses Hemd für über 510 Euro weggeht. Gebote herzlich willkommen nach wie vor.
Wurde da gestern eigentlich auch nochmal drüber geredet?
Über das Hemd?
Ja.
Ja, natürlich.
Klar.
Buschi hat auch überlegt, ob er es selbst ersteigert.
Hatten viele im Stadion auch ein ähnliches an.
Echt?
Ja.
Ja. Wahnsinn.
Wo hast du dein Hemd? Kannst du dein Hemd mal mitbringen?
Wie ist das denn für dich als Junge von der Tech?
Also ich bin ja gebürtiger Hesse.
Ach Hesse, ja, aber du bist ja trotzdem
aufgewachsen. Ich bin sozialisiert am Fuße der Schwäbischen
Alb. Genau. Und dann kehrst du zurück. Es ist eine andere Seite der Schwäbischen Alb, aber
es ist ja die Ostalb. Also das ist ja nicht der Teil.
Ja.
Denn
aber du bist, entschuldige, wenn ich das sagen darf, der kleine Wolf, der ausgezogen ist in die große Welt und kommst als umjubelter Popstar, läufst du da in der Feud Arena ein. Und die heißt ja gar nicht mehr Feud, ne?
Doch, immer noch. Klar. Okay, ist schon Feud.
Das ist schön.
Und kriegst eine Präsidentensuite. Ich habe da auch schon geschlafen in dem Hotel, aber niemals die Präsidentensuite.
Das war ein langes Zimmer. Es war ein langer Schlauch, glaube 30 Meter lang, würde ich sagen.
Ja.
Mit Kochnische, mit Konferenz, Besprechungstisch, Wohnzimmer. Und dann hätte man beim Schlafzimmer hätte man noch die Gardine zuziehen können. Das wäre eine Kulisse für dich gewesen.
Eigentlich wollte er auch zum Show-Cooking einladen.
Ja, genau.
Also es war wirklich alles.
Gestern Abend habe ich für uns alle noch ein paar Eier gebracht. Ja.
Wahnsinn. Spielen wir eigentlich noch heute, oder?
Ja, klar spielen wir. Jetzt spielen wir. Was möchtest du denn gerne sein?
Ich bin Real Madrid, das weiße Ballett. Und du bist La Bestia Negra, ne?
Ja.
Schon wieder, das gut.
Buschi hat letzte Woche zweimal getroffen.
Ja, zweimal.
Ja. Wahnsinn.
Buschi ist in Form.
Der Mann kann alles.
Fahr den Nächsten hinterher.
Boah,
knapp.
Bayern wirklich mit einem...
Oh, na, der muss einmal rüber. Aber kurz reingelupft hat
er. War zu doll.
Nee. Der passt.
Oh, boah! Ey, hey, ja. Die Bayern führen.
Ja, die Bayern führen.
Oh Gott.
Der
war weit vorbei.
Vini Junior.
Bin ich denn jetzt schuld, wenn die Bayern...
Boah, knapp.
Hier. Da ist ja gar nichts.
Weil übrigens viele uns schreiben... Wo gibt es dieses Spiel zu kaufen? Das ist ein Unikat. Wir haben es
Eigenbau
erfunden und bauen lassen. Unser Regisseur Alex Geisler hat es gebaut.
Der hat ja sogar Merch von der Glanzparade gemacht.
Ja.
Glanzi-Merch. Gibt
es
zu kaufen?
Ja, es reicht ein 1-0.
Es reicht ein 1-0, ne?
Nee, es gibt auch kein Merch zu kaufen.
Boah, dann so einen schlechten Abschluss.
Ja. Also die Bayern kommen ins Finale. Jetzt ist die Frage, was macht die Borussia aus Dortmund?
Oh, lass ihn einfach direkt laufen.
Ja.
Deiner jetzt erstmal hier.
Wer bist du denn?
Guck mal, da ist nochmal das entscheidende Tor. Borussia
Dortmund.
Das entscheidende Tor läuft gerade.
Ja, ist so in Ordnung.
Ich muss jetzt einfach mal dahin, das ist ja Wahnsinn.
Vorbei.
VAR hier. Ha, der springt da immer. Letztes Mal habe ich hier zwei gemacht.
Oh, der war weit vorbei.
Das war wirklich der Ahlenfelder jetzt gerade.
Das war der Ahlenfelder. Ei!
Ah.
So.
Ja, 0-0 reicht doch eigentlich, Borussia Dortmund, ne?
Ja,
so schlecht heute. Also, das ist ein Debakel.
So, letzter.
Mbappé.
Letzte Chance. Mbappé. Ja, weit
auf,
vorbei.
Hör auf, das ist einfach desolat heute.
Es gibt, laut unseres Spiels, gibt es ein deutsches Finale in Wembley. So gehen wir aus dem Abend. Vielen Dank, Thomas Wagner. Vielen Dank, Timo.
Und Leverkusen kommt natürlich in Europa League ins Finale.
Leverkusen auch. Das ist
alles bereit.
Die Bundesliga rockt. So, wir sehen uns wieder nächsten Montag.
Tschüss.
Wenn ihr wollt,
Montag
bleiben. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.